HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wir halten diese Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes für falsch. Wir werden gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen.
Wir stellen ja bei der AfD schon seit einiger Zeit eine gewisse Radikalisierung fest.
Diese Initiative zeigt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht, dass von dieser Partei und ihren Vernetzungen eine Gefahr, ein Gefahrenpotenzial ausgehen kann.
Wir sind der Meinung, man muss sich mit der AfD politisch auseinandersetzen, statt zu versuchen, sie mit der Keule der Beobachtung zu kriminalisieren.
Die Abgrenzung der AfD zu den rechtsextremistischen Kreisen, nehmen Sie die identitäre Bewegung, nehmen Sie andere Kräfte in diesem rechtsradikalen Milieu, fällt der AfD immer schwerer.
Mit Herrn Maaßen wäre diese Entscheidung überhaupt gar nicht möglich gewesen. Darum musste er gehen.
Ich glaube, dass wir damit vernünftig umgehen können. Also eine Katastrophe würde ich nicht sagen, aber etwas, was die Partei in ihren Wachstumschancen beeinträchtigt, sicherlich.
Die AfD steht am Scheideweg, hat der neue Verfassungsschutzchef Haldenwang gestern mehrfach betont. Sie hat es nun in der Hand, sich von extremen, rassistischen und antidemokratischen Tendenzen stärker abzugrenzen. Denn dass es die in der Partei gibt, das hat die Alternative für Deutschland nun mit amtlichem Siegel beglaubigt. Sie wurde vom Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt. Ihre Nachwuchsorganisation JA und der sogenannte rechte Flügel gar zum Verdachtsfall. Bislang waren die Parteichefs ja bemüht um einen vergleichsweise moderaten Auftritt oder jedenfalls darum, Provokationen im Nachhinein weichzuspülen. Sie wollten das konservative Gesicht sein des besorgten Bürgers, haben dabei aber offenbar billigend über den gärigen Haufen hinweggesehen, wie Alexander Gauland einmal formulierte. Schließlich bringt auch der Prozente und Stimmen. Die völkische Flanke hat allerdings in der Zwischenzeit eine ganz eigene Dynamik und Hausmacht in der AfD entwickelt. Denn normalerweise gibt in einer Partei ja die Spitze den Ton an und die Basis folgt, mehr oder minder einsichtig. Bei der AfD allerdings sagen Beobachter, sei das genau andersrum, da gäbe es einen Radikalisierungsdruck von unten. Bitte rechts ranfahren, Verfassungskontrolle für die AfD. Unser Thema hier in HR2 Kultur, der Tag. Und diese Kontrolle dürfte der AfD in diesem Wahljahr 2019 zumindest ungelegen kommen, verschreckt sie doch Wähler und Anhänger. Oder ist es genau umgekehrt? Man fühlt sich in der Opferrolle nun erst recht bestätigt. Dem gehen wir heute Abend nach, beginnen aber erstmal mit Berliner Reaktionen der Parteien auf die Überprüfung als solche.
Monatelang hat der Verfassungsschutz offen zugängliches Material zur AfD geprüft, darunter Reden von führenden Politikern. Ergebnis: Die AfD gerät stärker ins Visier der Verfassungsschützer. Grund sind Zweifel am Verhältnis der Partei zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sagte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang.
Besonders relevant waren hier jene Verlautbarungen, die mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar waren. Dies betrifft sowohl völkisch-nationalistische wie auch muslimfeindliche und andere fremden- und minderheitenfeindliche Aussagen.
Die AfD hat der Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt. Beim rechten Parteiflügel um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke will die Behörde sogar noch genauer hinsehen. Höckes sogenannter Flügel wird als Verdachtsfall eingestuft. Genauso wie die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Der Flügel verharmlose den Nationalsozialismus, so Verfassungsschützer Haldenwang. Und auch zur Jungen Alternative fand er deutliche Worte.
Die Junge Alternative respektiert die Würde des Menschen als obersten Wert der Verfassung nicht. Sie zielt auf den Vorrang eines ethnisch homogenen Volksbegriffs und macht die, die dieser Gemeinschaft nicht angehören, in eindeutiger Weise verächtlich.
Dass der rechte Flügel und die Junge Alternative als Verdachtsfall eingestuft sind, bedeutet, dass der Verfassungsschutz persönliche Daten sammeln kann. Unter Umständen kann die Behörde sogar nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Im Fall der AfD insgesamt werden nur offen zugängliche Quellen ausgewertet. AfD-Chef Gauland wies die Vorwürfe gegen seine Partei zurück.
Wir halten diese Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes für falsch. Wir werden gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen, auch das ist völlig klar. Wir haben das bereits prüfen lassen.
AfD-Politiker bezeichneten die Entscheidung als politisch motiviert. Die Grünen hingegen begrüßen, dass der Verfassungsschutz die AfD näher unter die Lupe nimmt. Auch SPD-Chefin Nahles äußerte sich positiv.
Ich glaube, wir haben eine wehrhafte Demokratie, die auf die Feinde der Demokratie besonders achtet und sie auch aktiv bekämpft. Das finde ich eine sehr richtige Entscheidung.
Kritischer positionierte sich hingegen die Linkspartei, Fraktionschefin Sarah Wagenknecht.
Wir sind der Meinung, man muss sich mit der AfD politisch auseinandersetzen, statt zu versuchen, sie mit der Keule der Beobachtung zu kriminalisieren und damit politisch in eine Märtyrerrolle zu drängen.
Der Entscheidung des Verfassungsschutzes geht eine lange politische Diskussion voraus. Politiker verschiedener Parteien hatten immer wieder gefordert, der Verfassungsschutz müsse die AfD stärker ins Visier nehmen.
David Jons. Nun ist es ein absolutes Novum in der deutschen Parlamentsgeschichte, dass eine Partei dieser Stärke vom Verfassungsschutz unter die Lupe genommen wird. Die größte Oppositionspartei, die mit Hessen nun in allen deutschen Landtagen vertreten ist. Schauen wir uns an, wie es zu dieser Einschätzung, die AfD zum Prüffall zu erklären, gekommen ist und was rechtlich und praktisch daraus folgt. Eben ist das schon kurz angeklungen, was wir nun noch vertiefen, zusammen mit Michael Götschenberg. Er ist Sicherheitsexperte der ARD. Herr Götschenberg, der Verfassungsschutz betont, man habe da nicht in Interna rumgeschnüffelt, auch nicht Reden und Äußerungen von Abgeordneten in den Parlamenten rangezogen, sondern Videos, Posts, Interviews, also öffentlich zugängliches Material. Herausgekommen ist dabei eine Sammlung der Landesämter von mehr als 1000 und ein Gutachten von 450 Seiten. Überspitzt gefragt, das heißt, der Verfassungsschutz ist nun auch auf dem Kenntnisstand, auf dem Journalisten, Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Initiativen schon seit Jahren sind?
Ja, etwas spitz könnte man das genauso formulieren. Ja, ich würde sogar behaupten, dass Journalisten am Ende noch mehr wissen als der Verfassungsschutz, wenn es um die AfD geht. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Rechtslage dem Verfassungsschutz da sehr enge Grenzen setzt. Bisher darf er tatsächlich nur öffentlich zugängliche Quellen auswerten. Genau wie Sie gesagt haben, Reden, Interviews, Parteiprogramme, Wahlprogramme, ganz wichtig, weil es eben nicht nur um die Äußerungen Einzelner geht, sondern eben um die Frage, ob die Partei insgesamt Ziele verfolgt, die gegen die demokratische Grundordnung gerichtet sind.
Voraussetzung für die Beobachtung einer Partei ist ja, dass sie als Ganzes gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung kämpft. Soweit wollte dann der neue Verfassungsschutzpräsident Haldewang nicht gehen. Er spricht allerdings von Anhaltspunkten, deshalb nur die Einstufung der Partei als Prüffall. Welche Hinweise könnten das denn sein?
Ja, da geht es eben genau um diese Äußerungen von einzelnen Vertretern der AfD, die wir auch alle öffentlich zur Kenntnis genommen haben. Ein Beispiel eben die berühmte Vogelschiss-Äußerung von Alexander Gauland mit Blick auf die NS-Zeit in Deutschland. Und das ist natürlich deshalb von Gewicht, weil es sich hier um herausgehobene Funktionsträger handelt. Trotzdem gilt nach wie vor, die Äußerungen Einzelner bedeuten eben nicht, dass die Partei insgesamt als extremistisch einzustufen ist. Und insofern hat man aber eben beschlossen, dass man sich das weiter ansehen will, aber eben genau auf dem Niveau wie bisher auch. Öffentliche Äußerungen, öffentlich zugängliche Quellen werden weiterhin ausgewertet. Das ist nicht gravierend, aber es ist eben trotzdem mehr als bei allen anderen Parteien im Bundestag passiert.
Aber bringt das dann überhaupt was?
Ja, die Frage kann man natürlich stellen. Und ich würde auch behaupten, dass das ein Stück weit vielleicht auch dem politischen Druck geschuldet ist, den es natürlich auch in den vergangenen Monaten gegeben hat. Insgesamt kann man sagen, dass das, was wir gestern vom Verfassungsschutz gehört haben, in der Breite über das hinausgeht, was man erwartet hat, dass eben auch die AfD zum Prüffall erklärt wurde und man eben nicht nur die Teilorganisationen zu Verdachtsfällen erklärt hat, aber in der Tiefe es doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, weil eben auch keine Teilorganisation der AfD formal zum Beobachtungsobjekt erklärt worden ist.
Anders schaut das aus bei der Nachwuchsorganisation, der Jungen Alternative und dem radikalen rechten Flügel um Björn Höcke. Die werden zum Verdachtsfall. Da war das dann also eindeutiger mit den Verfassungsverstößen.
Da war das eindeutiger, absolut. Hier gibt es nach Einschätzung des Verfassungsschutzes gewichtige Anhaltspunkte, dass es sich hier um extremistische Bewegungen handeln könnte. Und deswegen ist man eben hier eine Stufe weitergegangen. Der Verdachtsfall ist die Stufe über dem Prüffall und sozusagen die Zwischenetappe zum Beobachtungsobjekt und bedeutet, dass eben hier auch nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden können, aber nicht alle. Beispielsweise möglich ist, dass observiert wird und dass auch die Finanzströme ermittelt werden. Und das ist natürlich schon ein durchaus wichtiger Punkt.
Der Reflex bei der AfD war vorhersehbar. Sie sieht sich in der Opferrolle, hält das Vorgehen des Verfassungsschutzes für politisch motiviert, um die Partei zu diskreditieren. Und sie erklärt, die Einstufung als Prüffall, die zeige doch nur, dass der Verfassungsschutz eigentlich gar nicht in der Hand habe gegen die AfD. Sonst würde man ja nicht weiter suchen, sondern hätte sie direkt zur Beobachtung freigegeben. Ist das denn plausibel, so zu argumentieren?
Ja, da macht man sich's natürlich einfach und dass die AfD natürlich kein Interesse daran hat, dass der Verfassungsschutz sich mit ihr beschäftigt, liegt auch auf der Hand. Sie hat auch eine Klage angekündigt, will sozusagen juristische Schritte einleiten, um das, was da beschlossen und vorgetragen worden ist, abzuwenden, weil man natürlich Nachteile befürchtet, ganz klar. Aber ich würde sagen, da kann man gespannt sein, wie so eine juristische Auseinandersetzung ausgehen würde.
Tatsächlich gab es ja schon lange den Ruf nach einer schärferen Überprüfung und geheimdienstlichen Beobachtung der AfD, gefühlt nach jedem neuen hanebüchenen Tweet irgendeines Parteimitglieds. Ist das jetzt so eine salomonische Lösung, also einerseits Härte zu demonstrieren, wie öffentlich gefordert, andererseits dafür dann aber auch kein allzu hohes Risiko eingehen zu müssen? Denn hätte sich der Verfassungsschutz für eine Beobachtung entschieden und die wäre nicht juristisch hieb- und stichfest, dann wäre der Spott und der Hohn ja groß.
Ja, eins muss man ganz klar sagen, hier geht es nicht um die Frage, was man jetzt für angezeigt hält, sondern hier geht es am Ende um die Frage, was gibt die Rechtslage her. Und die Rechtslage ist in dem Punkt insofern eindeutig, dass die Voraussetzungen für eine Beobachtung der Bundespartei nicht gegeben sind. Punkt. Gleichzeitig macht man der AfD natürlich auf diese Weise auch deutlich, dass man sie weiter im Visier hat. Und der Verfassungsschutz hat am Ende ein Interesse daran, dass es keine extremistischen Parteien gibt und schon gar nicht im Bundestag. Und wenn die AfD jetzt in der Folge, und das beobachtet man ja seit Monaten schon, dabei ist, sich von potenziell extremistischen Personen oder Teilorganisationen zu trennen, dann ist das ganz im Sinne des Verfassungsschutzes. Wir haben ja in den vergangenen Monaten schon erlebt, dass die ein oder andere Teilorganisationen, wie zum Beispiel die Patriotische Plattform, die da durchaus in Verdacht steht, als extremistisch eingestuft zu werden, ihre Selbstauflösung bekannt gegeben hat. Wir haben das auch bei Landesverbänden der Jungen Alternative schon gesehen. Also man hat den Schuss gehört und versucht nun auf diese Weise eben vom Haken zu kommen. Und das ist im Prinzip auch im Sinne des Verfassungsschutzes.
Nun wird die AfD weiter geprüft. Das heißt, sie könnte noch zum Verdachtsfall oder sogar beobachtet werden. Unter welchen Voraussetzungen wäre das denn?
Ja, da müsste eben sozusagen die Partei zielgerichtet gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ankämpfen. Das müsste man ihr nachweisen und das wurde bei der Präsentation dieses Prüfergebnisses deutlich gemacht, dass das bisher nicht erkennbar ist. Aber gleichzeitig wurde eben auch gesagt, die AfD steht erkennbar am Scheideweg. Sie steht vor der Frage, welche Richtung schlägt sie ein? Welche Positionen setzen sich durch? Der ein oder andere Parteiausschluss, den man zwischenzeitlich erwogen hatte, Stichwort Björn Höcke, ist ja am Ende auch nicht vollzogen worden, sodass man hier eine eindeutige Prognose nicht abgeben kann und die AfD eben deshalb weiter auf dem Radar bleibt.
Der ARD-Experte für innere Sicherheit Michael Götschenberg, vielen Dank. Die AfD ist nun also ein Prüffall, weswegen wir uns damit heute Abend beschäftigen. Bitte rechts ranfahren, Verfassungskontrolle für die AfD, unser Thema hier in HR2 Kultur, der Tag. Wie man da erst gar nicht reingerät in eine Kontrolle, hat die Mutter aller Verkehrserziehungssendungen, der siebte Sinn, schon vor Jahrzehnten erklärt.
Viele Autofahrer verwechseln ihren PKW mit einem Lastesel. Aber alles hat seine Grenzen. Die Ladung verändert immer das Fahrverhalten. In jedem Fall muss die Dachlast verkehrssicher verstaut und gegen Herabfallen gesichert werden. Eine Paketkordel reicht für schwere Lasten nicht aus. Einmal abrupt gebremst und ein Anhänger bietet eine zusätzliche Transportmöglichkeit. Auch dabei werden Vorschriften oft nicht beachtet. Will man eine Anhängerkupplung nachrüsten, so muss sie TÜV zugelassen sein. Unbedingt in einer Fachwerkstatt montieren lassen, denn selbst basteln kann teurer werden.
Und wenn wir in der Verkehrssprache bleiben, so hat der Verfassungsschutz der AfD nun also ein Stoppschild nach rechts aufgestellt. Das ist eine Warnung der Exekutive oder noch ein Bild, eine gelbe Karte. Allerdings sind die Landesämter da zu keiner geschlossenen Einschätzung gekommen, zu keinem einheitlichen Bild. Der Verfassungsschutz in Thüringen etwa hat die AfD vorher schon im September zum Prüffall erklärt, während Sachsen offenbar wegen rechtsstaatlicher Bedenken sogar zögerte, überhaupt nur etwas zur Materialsammlung des Bundes über die AfD beizusteuern. Klar ist, die AfD überschreitet Grenzen des Sagbaren, wenn Bundestagsabgeordnete Flüchtlinge als Migrasoren bezeichnen, wenn sie die Wiedereinführung der Todesstrafe diskutieren zur Abschreckung vor illegaler Einreise. Aber was gezielt gegen die Regeln des Anstands und die Gebote der Toleranz und der Menschlichkeit verstößt, das ist noch nicht automatisch verfassungsfeindlich, so wie das auch tun mag. Das weiß man in der AfD und hat deshalb auch immer mehr die Grenzen nach rechts verschoben. Eine Entwicklungsgeschichte von Thorsten Schweinhardt.
Die Einführung des Euro sei ein historischer Fehler gewesen. Das sagt Ökonom Bernd Lucke 2013 auf der Gründungsveranstaltung seiner neuen Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD. Der Euro sei eben nicht alternativlos, wie das Angela Merkel behaupte, erklärt Lucke.
Wofür wir uns einsetzen, ist die Auflösung des Euro-Währungsgebietes und zwar in erster Linie dadurch, dass die Südländer austreten aus dem Euro.
Wirtschaftsliberal und eurokritisch, das ist die AfD in ihrer ersten Phase. Von Anfang an existiert in der Partei auch eine nationalkonservative Strömung, aber noch ist sie eine Hintergrunderscheinung. Das ändert sich spätestens 2014. Jetzt wird klar, Luckes wirtschaftsliberal orientiertem Flügel steht in der AfD längst eine rechtsnationale Strömung gegenüber. Die entwickelt sich vor allem in Ostdeutschland, wo die AfD ab 2014 erste große Wahlerfolge verbuchen kann. Der Beginn der islamfeindlichen Pegida-Proteste im Herbst 2014 stärkt auch die rechtspopulistischen Kräfte innerhalb der AfD. In diese Zeit fällt auch der Aufstieg von Björn Höcke zum Spitzenmann der AfD in Thüringen. Gemeinsam mit André Poggenburg führt Höcke den innerparteilichen Kampf gegen Lucke. Auf dem Parteitag der AfD in Essen im Juli 2015 werden Lucke und seine Anhänger minutenlang ausgebuht. Der rechte Flügel der AfD leitet den ersten Richtungswechsel der jungen Partei ein. Lucke unterliegt in der Abstimmung gegen Frauke Petri. Die sächsische AfD-Landesvorsitzende wird maßgeblich vom rechtsgerichteten Parteiflügel unterstützt. Petris Ehemann verkündet auf dem Essener Parteitag, man sei nun keine Anti-Euro-Partei mehr, sondern eine Pegida-Partei. Nächster Schritt der Radikalisierung ist für die AfD die beginnende Flüchtlingskrise ab etwa Herbst 2015. Mit ihrem lautstarken rechtspopulistischen Auftreten kann die AfD stark punkten. Hier ist auch schon eine deutliche Radikalisierung in den Statements führender AfD-Politiker zu bemerken. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird wiederholt als Landnahme beschrieben und Frauke Petri nennt den Asylkurs der Bundesregierung eine Politik gegen das deutsche Volk. Gleichzeitig betont Petri immer wieder, sie vertrete nicht den radikalsten Kurs innerhalb der Partei.
Ich persönlich stehe für einen gemäßigten Kurs dieser Partei seit Anfang an und setze mich auch weiterhin dafür ein. Und in der Tat brauchen wir diesen vernünftigen Diskurs. Aber per je, jede gesellschaftliche Kritik als Recht zu brandmarken, hilft eben auch dabei nicht. Insofern haben da Parteien und Medien einen gemeinsamen Auftrag, diese Diskussion wieder zu versachlichen.
In der Folge machen AfD-Politiker immer häufiger durch eine rechtsextrem konnotierte Wortwahl auf sich aufmerksam. So spricht Poggenburg 2016 von Wucherungen am deutschen Volkskörper und Björn Höcke bezeichnet in einer Rede von Januar 2017 das Berliner Holocaust-Mahnmal als ein Denkmal der Schande. Im Bundestagswahlkampf 2017 gelingt es Petri nicht, einen gemäßigt realpolitischen Kurs durchzusetzen. Kurz nach dem Einzug der AfD in den Bundestag tritt Petri aus der Partei aus. Ihr folgen weitere, eher gemäßigte AfD-Landespolitiker. Zwar gibt es gerade 2018 im Hinblick auf eine im Raum stehende Überwachung durch den Verfassungsschutz einige Bestrebungen, allzu problematische Äußerungen von Parteimitgliedern einzudämmen. Auch gibt es in der AfD weiterhin gemäßigte Gruppierungen, wie zum Beispiel die Alternative Mitte. Doch hat der rechts- bis rechtsradikal ausgerichtete Flügel momentan das Übergewicht.
Trotzdem, in den vergangenen Monaten aus Angst vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist die Parteiführung vorsichtiger geworden. Sie hat bei einem emeritierten Freiburger Staatsrechtler ein Gutachten in Auftrag gegeben und es kam im November zu dem Schluss, Vorsicht bei in der AfD salonfähigen Begriffen wie Systemparteien, Umvolkung, großer Austausch, Volkstod oder Invasoren als Umschreibung von Geflüchteten, die bitte meiden. Eine Linie, der die Parteiführung folgte, was ihr bei der Basis den Vorwurf einbrachte, das sei ja wie bei der Stasi mit Denk- und Sprechverboten. Dennoch gab es eine offizielle Mäßigung, wenngleich die nicht beinhaltete, sich inhaltlich vom rechten Rand abzugrenzen. Deshalb sagen Kritiker, das war reine Tarnung. Andreas Speit ist Journalist und Autor und er gilt als einer der besten Kenner der rechtsextremen Szene in Deutschland. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Herr Speit, Parteichef Meuthen betont immer wieder, es gibt keine Partei, die so verfassungstreu sei wie die AfD. Gleichzeitig aber registrieren wir etliche Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ist das bei der AfD also so eine Art Camouflage?
Ja, das muss man wirklich sagen. Es ist eine Camouflage. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir erleben können, dass im Rahmen der Debatte um eine Beobachtung der AfD man hier und dort sehr vorsichtig geworden ist. Aber es immer darum ging, dass man eben nicht groß auffallen sollte mit radikalen Formulierungen. Es gab Schulungen beispielsweise, wo explizit besprochen worden ist, welche Formulierungen sollte man denn jetzt wählen. Aber es waren alles keine Auseinandersetzungen, wo man sagte, nein, mit diesen Positionen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Sondern es ging immer darum, das sprachlich moderater zu erfassen.
Die eigentliche Zäsur für die Geheimdienste dürfte ja der sogenannte Trauermarsch in Chemnitz gewesen sein. Die AfD Seite an Seite mit Kameradschaften, Neonazis und Hooligans. Im Aufruf zur Kundgebung hatten Thüringens AfD-Chef Höcke und seine Mitstreiter sogar mit dem Pegida-Logo geworben. In diesem Fall, wie in anderen, folgt die Partei immer wieder diesem Argumentationsmuster. Nein, wir haben da gar keine Verbindungen. Wir wissen ja auch nicht so genau, wer dann am Ende so alles mitläuft, auf der Straße ist. Wie ist da Ihre Einschätzung? Gibt es einen Schulterschluss von AfD und extremer Rechter?
Die AfD ist eigentlich von Anbeginn eine rechte Sammlungsbewegung gewesen, wo die verschiedensten rechtsextremen Strukturen sich auch mehr und mehr breit gemacht haben. Und man hat genau dann eben in Chemnitz das sehen können. Und ich glaube, dass das so sichtbar geworden ist, ist dann auch in der AfD selbst einigen Funktionsträgern unangenehm geworden, weil jetzt sie sich nicht mehr hinstellen konnten und sagen, nein, es gibt diesen Schulterschluss doch gar nicht. Und wenn sind das einzelne Formulierungen und wenn sind das einzelne Kontakte? Nein, man hat genau in Chemnitz gesehen, dass dort beispielsweise Personen der AfD, führend tätig in der AfD, keine Probleme hatten, mit Personen auf der Straße zu stehen, die T-Shirts mit Konterfeis von Holocaust-Leugnerinnen getragen haben. Es hat überhaupt gar keine Distanz mehr gegeben, sondern dort hat wirklich ja der rechte Wutbürger, der rechte AfD-Wähler mit Rechtsextremen zusammen auf der Straße gestanden.
Es gibt ja offiziell bei der AfD eine Unvereinbarkeitsliste seit 2016, also keine Zusammenarbeit mit Pegida, der 1%-Bewegung dieser selbsternannten Widerstandsplattform, auch keine Zusammenarbeit mit den Identitären zum Beispiel, die seit mehr als 2 Jahren schon vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Tatsächlich sind da aber Überschneidungen. Man demonstriert zusammen, man twittert gemeinsam, ist an Wahlkampfständen miteinander unterwegs, man kennt sich. Aber können wir deshalb dann schon von Allianzen sprechen?
Ja, ich glaube, wir sollten das auch sehr deutlich sagen, dass es hier eben nicht nur um einzelne Kontakte geht, sondern um strukturelle Kontakte, die immer wieder zum Tragen kommen und immer wieder sichtbar werden. Im Bundestag beispielsweise sind einzelne Mitarbeiter aus dem Umfeld dieser sogenannten Neuen Rechten, zu der auch die Identitäre Bewegung gezählt wird, das Institut für Staatspolitik beispielsweise. In Hessen konnten wir ja gerade auch erleben, dass in der Landtagswahl es jemandem gelungen ist, in der AfD, der führend in diesem Institut für Staatspolitik um Götz Kubitschek tätig ist, nicht nur einen Listenplatz zu ergattern, sondern auch in den Landtag gezogen ist. Er ist auch derjenige im Übrigen, der beispielsweise ein Gebäude miterworben hat, wo die Identitäre Bewegung in Halle regelmäßig jetzt tagen kann. Also man muss schon sagen, das sind ganz enge, verbindliche Kontakte. Und im Übrigen trifft das auch zu Alexander Gauland zu. Alexander Gauland gibt sich ja immer so die Mühe, als ein Moderator zu erscheinen, aber er ist mitnichten so moderat, wie er sich präsentiert. Er kommt auch aus diesem neurechten Milieu, hat in Zeitungen geschrieben, in denen auch Götz Kubitschek geschrieben hat. Und vor allem ist er auch derjenige gewesen, der beispielsweise im Kompakt Kontaktmagazin, einem weitrechten Magazin, dargelegt hat, dass er eigentlich nicht verstünde, warum die identitäre Bewegung eine eigene Gruppe wäre, weil die könnten doch alle zu ihnen kommen. Also da sehen Sie, das ist nicht nur am weitrechten Rand irgendwo abseits der Partei eine umstrittene Position, sondern es ist auch eine eindeutige Position in der Bundesführung.
Die Ideen, die ja vor allen Dingen die Jungen miteinander teilen, die sind sich ja auch einfach sehr ähnlich. Die Nachwuchsorganisation JA teilt das Bild der Identitären, dieser völkischen Aufmerksamkeitsguerilla, eines exklusiven Nationalismus, der sei notwendig für die Erhaltung des eigenen Volkes. Das würden JA und Identitäre wohl beide so unterschreiben. Worin unterscheiden die sich dann noch?
Ja, das haben tatsächlich auch Inhalt der AfD selber zu großen Diskussionen geführt und auch in dem Jugendverband ebenso selbst, weil eben diese Differenzen, die man da sehen sollte, eigentlich gar nicht mehr sichtbar sind. Sie sind inhaltlich so eng beieinander, führende Kader der jungen Alternative räumen das ja auch selber ein. Und das hat natürlich eben auch zur Folge, dass man sich nicht nur kennt, sondern dass man eben auch zusammen agiert hat und zusammen gehandelt hat. Das ist ja auch einer der Gründe, warum beispielsweise einzelne Landesverbände der jungen Alternative auch schon längst vom Verfassungsschutz mitbeobachtet worden sind. Der große Unterschied ist vor allem, sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, der offizielle Rahmen. Die identitäre Bewegung, eine rechtsextreme Pressure Group, die vor allem von jungen Leuten getragen wird, will durch Aktionen im vorpolitischen Raum Debatten befeuern, mehr und mehr eben auch Bilder schaffen, um eben gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik, das ist gerade ihr zentrales Propagandathema, Politik zu machen. Und die junge Alternative natürlich als parteipolitisch ausgerichtete Struktur möchte mehr so im parlamentarischen Kontext sich bewegen. Das ist so der große Unterschied, aber inhaltlich sind keine großen Unterschiede mehr zu sehen.
Wenn die AfD an ihrem rechten Rand Probleme hat, weil zum Beispiel einzelne Parteimitglieder sich extrem äußern, darf dann der Rest der Partei in Mithaftung genommen werden? Also ab wann sind das Einzelmeinungen und ab wann ist das die Linie der ganzen Partei?
Ja, bei Recherchen, bei Veranstaltungen habe ich das natürlich auch erlebt, dass eben nicht jeder AfD-Funktionsträger weit rechts ist. Es ist auch nicht jeder Wähler und nicht jede Wählerin. Aber tatsächlich innerhalb der AfD ist das Hauptproblem die Führung. Die Führung selber ist weit rechts aufgestellt und das schlägt sich in der Gesamtpartei nieder. Und da kann man sich dann auch nicht hinstellen und sagen, naja, ich bin ja nicht so weit rechts. Die gesamte Partei ist in den letzten Jahren nach weit rechts gerutscht. Und ich glaube, das muss man dann auch sozusagen ernst nehmen. Und vielleicht muss man sich als Parteimitglied und auch vielleicht als Wählerinnen und Wähler dann überlegen, ob man da noch richtig ist.
Andreas Speit, Journalist und Publizist, Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher zu den Themen Rechtsextremismus und Neonazismus. Danke für das Gespräch. Der Verfassungsschutz reibt sich deshalb das rechte Auge, wie die Taz heute titelt. Die Grenze ist markiert. Bitte rechts ranfahren. Verfassungskontrolle für die AfD, unser Thema heute Abend hier in HR2 Kultur, der Tag. Und wir haben ja eben schon gehört, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, Kontrollen zu vermeiden. Jedenfalls im Straßenverkehr ist es eine relativ durchschaubare Sache. Man muss sich nur an die Regeln halten, zum Beispiel an die, nicht rowdymäßig vorzupreschen.
Ein Führerschein-Neuling. Der Aufstieg in die Autofahrergilde ist endlich gelungen. Noch fährt er vorsichtig, zögernd. Aber bald schon kommen die gefährlichen Zeiten. Ist die erste Unsicherheit überwunden, steigt das Unfallrisiko. Auf Teufel komm heraus wird überholt. Leichtsinn und mangelnde Fahrerfahrung bilden bei jungen Fahrern eine oft verhängnisvolle Gemeinschaft. Fahrer mit etwa einjähriger Fahrpraxis sind dreimal so oft in Unfälle verwickelt wie erfahrene Führerscheinbesitzer. Viele junge Autofahrer denken und sehen nicht weit genug voraus. Sie rechnen nicht mit plötzlich auftauchenden Hindernissen und beherrschen ihr Fahrzeug noch unvollkommen. Das höchste Unfallrisiko liegt daher zwischen einer Fahrleistung von 10.000 bis 20.000 Kilometern.
Der siebte Sinn. Die AfD hat bei rechtsextremen Entgleisungen lange weggeschaut, zum Teil aus Nachsicht, zum Teil wohl auch aus machtpolitischen Erwägungen, sagen Beobachter, weil sie damit einen Bereich von gut 10% des Wählerpotenzials abschöpfen könne, der außerhalb des Verfassungsrahmens liegt. Seit dem Einzug in den Bundestag hat sich die AfD also nicht gemäßigt. Stattdessen Pauschalurteile, die unterstellen, Flüchtlinge seien kriminell und Altparteien korrupt. Sie hat die Normalität verschoben. Wenn von Umvolkung und Lügenpresse die Rede ist oder der Herrschaft des Unrechts und was als normal gilt, kann man schwerlich noch problematisieren. Frühere Parteichefs wie Bernd Lucke und Frauke Petri wollten den Weg immer weiter nach rechts nicht mehr mittragen und traten zurück. Manch einem in der Partei geht der Kurs aber noch nicht weit genug. André Pockenburg, bislang Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, spricht stattdessen von einem Linksruck in der Partei und verlässt deshalb die AfD, um seinen eigenen Aufbruch deutscher Patrioten zu gründen. Claudia Sauter zieht seine politische Entwicklung nach.
Aschermittwoch 2018 im sächsischen Osterzgebirge. André Poggenburg ist damals noch Vorsitzender der AfD und Landtagsfraktionschef in Sachsen-Anhalt. Seine Zuhörer erwarten am politischen Kehraus nach der Fastnacht, dass er es krachen lässt. Und Poggenburg liefert.
Diese Kümmelhändler,
legte er los.
Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören, zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen.
Der Saal tobt. Seine Landtagsfraktion auch, nur etwas anders. Es ist seinen Parteifreunden in Sachsen-Anhalt unangenehm, in die ganz rechte Ecke gestellt zu werden. André Pockenburg zieht die Reißleine und kündigt den Rücktritt von beiden Ämtern an, behält aber sein Landtagsmandat. Jetzt, 11 Monate später, ist er allerdings ganz aus der Partei raus. Einstimmig hat die Landtagsfraktion beschlossen, den 43-Jährigen auszuschließen. Niemand legt Wert auf weitere Zusammenarbeit mit ihm. Nicht in der Bundes-AfD, nicht in Sachsen-Anhalt, in den Westverbänden der Partei sowieso nicht.
Ich hoffe doch auch, dass einige oder viele mit ihm mitgehen, die nicht bereit sind, den bürgerlich-parlamentarischen Kurs der AfD, den die große Mehrheit ja gehen möchte, eben nicht mitgehen wollen. Und dann ist die logische Konsequenz, dann die AfD zu verlassen und in eine andere Gruppierung zu gehen. Das hilft der AfD sehr.
Sagt Uwe Junge, der AfD-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz. Mit André Pockenburgs Abgang ist auch der Vorsitz der Enquete-Kommission Linksextremismus im Landtag von Sachsen-Anhalt vakant. Ein Projekt der AfD, das die Unterstützung der dortigen CDU genießt. Beide Parteien scheinen froh zu sein, nicht mehr in einem Atemzug mit dem rechtspopulistischen Pockenburg genannt zu werden, nichts mehr mit dem Mann zu tun haben zu müssen, der gerade erst in seinem Neujahrstweet den Mitbürgern unserer Volksgemeinschaft ein gesundes, friedliches und patriotisches Jahr gewünscht hat. Pockenburg will jetzt eine eigene Partei gründen und sie Aufbruch deutscher Patrioten nennen. Ihr Symbol ist die blaue Kornblume der österreichischen Nationalsozialisten aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und damit schließt sich der Kreis zur Aschermittwochsrede von André Pockenburg. Das Zentrum seiner neuen Partei soll wie damals im Kreis des sächsischen Osterzgebirges angesiedelt sein. Er ist eine Hochburg der AfD. Dort hatte sie 43,5% bei der vergangenen Bundestagswahl erzielt.
Claudia Sauter aus der Tag-Redaktion. Pockenburg findet also, die AfD habe sich allzu schnell dem Establishment angenähert und er macht sein eigenes Ding. Mitten im Wahljahr 2019, in dem die AfD in Ostdeutschland das Machtgefüge ins Wanken bringen will. Henry Bernhard ist Korrespondent von Deutschlandradio in Thüringen. Guten Abend.
Guten Abend.
Pockenburg geht. Ist es nicht ein Geschenk für die AfD? Die kann ja jetzt sagen, schaut her, das mit der Selbstreinigung, das funktioniert doch bei uns, wenn Pockenburg gar nicht mehr in der Partei ist.
Es ist auf jeden Fall eine gute Lösung für die AfD. Für die politische Hygiene dieser Partei ist es erstmal ein gutes Zeichen. Und man möchte ja gern seriöser daherkommen und da einen in der Partei zu haben, der Türken pauschal als Kameltreiber bezeichnet, der von der Volksgemeinschaft redet, der eine Kornblume am Revers trägt und auch als Zeichen seiner neuen Partei jetzt zeigt, sozusagen das Zeichen der österreichischen Nationalsozialisten in den 30er Jahren. Das kommt nicht gut daher, wenn man gerade seriöser werden möchte und sich auch noch gegen die Beobachtungen des Verfassungsschutzes wehren möchte. Es gibt ja auch durchaus Bemühungen, andere Rechtsextreme loszuwerden, also Frau Sein-Wittgenstein oder auch einige Leute in der Jungen Alternative, ganze Landesverbände. In Thüringen ist ein Mann auch herausgebeten worden aus der Partei, der eine Wallfahrt nach Braunau gemacht hat, also zum Geburtsort von Adolf Hitler. der dort Nazi-Insignien gezeigt hat und sich damit fotografieren lassen hat. Aber das Skurrile daran ist natürlich, er war der Richter im Landesschiedsgericht, der Björn Höcke im Ausschlussverfahren freigesprochen hat. Und Höcke wurde ja auch in der Nähe zum Nationalsozialismus nahegelegt. Was ich sagen möchte damit ist, solange Leute wie Björn Höcke oder auch Kalbitz in Brandenburg in führenden Positionen sind und Gauland sie in der Parteispitze immer wieder deckt, ist jede Abgrenzung nach rechts eigentlich nur Kosmetik. Und der Unterschied zwischen Poggenburg und Höcke ist eigentlich nur, dass Höcke deutlich intelligenter ist. Seine Nähe zum Nationalsozialismus oder zum rechten Gedankengut der 20er, 30er Jahre kann er besser verwischen. Und sozusagen die Grenze zur Volksverhetzung weiß er immer gut zu umschiffen.
Wenn wir jetzt nochmal kurz bei Poggenburg bleiben, nach dessen Bekanntgabe nun den Aufbruch deutscher Patrioten zu starten und die AfD zu verlassen, da twitterte sein Parteikollege Uwe Junge, AfD-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz, endlich, hoffentlich nimmt er den ganzen Narrensaum und die selbsternannten Patrioten mit. Glauben Sie das? Kann Poggenburg die mitziehen?
Da muss man, glaube ich, nach Ländern differenzieren. In Sachsen kann ich es mir vorstellen, da es ja auch eine große Nähe zu Pegida gibt und Pegida sich auch immer selbstbewusst neben die AfD stellt, obwohl man gern auch zusammenarbeitet. In Thüringen kann ich mir nicht vorstellen, dass Poggenburg Leute abzieht, da Höcke ja selbst so eine rechte Leit- und Führerfigur ist. Da wird es kaum Abstriche geben. Und wenn man jetzt mal sich die Parteien von Bernd Lucke anschaut oder Frauke Petri, die ja auch ihre Abspaltungen gegründet haben, die sind wahrscheinlich unterhalb des Messfehlers unterwegs bei den nächsten Wahlen.
Also dieser Aufbruch deutscher Patrioten, der könnte bei den Landtagswahlen der AfD nicht unbedingt zur Gefahr werden.
Das glaube ich nicht. In Sachsen möglicherweise könnten sie der AfD ein paar Prozentpunkte wegnehmen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja.
Dieses Jahr 2019, das wirkte ja bislang wie für die AfD gemacht. In Sachsen wird zeitgleich mit Brandenburg am 1. September gewählt. Die AfD macht sich große Hoffnungen, in Sachsen stärkste Partei zu werden und in Brandenburg gleich aufzulanden mit der regierenden SPD. Bei Ihnen in Thüringen ist die AfD aktuell so stark in Umfragen wie die Linkspartei, die mit Bodo Ramelow den Ministerpräsidenten stellt. Nun aber anonyme Großspenden aus dem Ausland, aus der Schweiz, den Niederlanden und jetzt dieser Prüffall AfD. Könnte das die Wahlergebnisse schmälern?
Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Also die AfD Thüringen selbst sagt, das könnte uns sogar nützen, sozusagen eine Art Wagenburg-Mentalität bilden. Höcke hat ja auch schon vor einiger Zeit gesagt, eine Mäßigung aus Angst vor Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei politische Bettnässerei. Kurze Zeit später, also wirklich eine halbe Stunde später, wurde Höcke zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt. Also sozusagen die in der Partei aktiven Leute, die stehen da auch hinter ihm. Es gibt ja auch eine Klage vom Thüringer Verfassungsgericht gegen den Prüffall des Thüringer Verfassungsschutzes gegen die AfD. Also für die Eingeschworenen kann es sogar eine Stärkung bedeuten. Die Frage ist natürlich, wenn eine wirkliche Beobachtung der Partei losgeht und sie im Verfassungsschutzbericht genannt wird, ob da nicht Beamte oder Staatsangestellte doch eher sich aus der Partei zurückziehen könnten. Aber die Frage ist natürlich auch, ob der Wähler sich abschrecken lässt. Und bislang haben sich die Wähler von Höckes immer weiteren Ausbrüchen nach rechts nie abschrecken lassen. Die Wahlkabine ist ja sozusagen geheim, da kann ja keiner reingucken.
Ausbrüche, sagen Sie, wie beobachten Sie Björn Höcke? Man gewinnt den Eindruck, der wird immer aufwieglerischer.
Den Eindruck kann man gewinnen. Er ist ja auch der rechte Vordenker in der Partei. Er tritt immer radikaler auf. Ich habe ihn ja auch in den letzten Jahren immer wieder auf Demonstrationen in Erfurt erlebt. Wenn er dort vor Tausenden spricht, dann ist er fast trunken von eigenem Erfolg und hat sich dann auch mal weiter gesteigert. Man muss dann natürlich auch immer wieder nachlegen und radikaler werden. Er sieht sich ja auch als geborener Führer. Er sagt dann sozusagen, ich weise euch den Weg, ich verlange von euch. Aber man muss wissen, er kommt schon von ganz rechts und hat das eigentlich vermutlich nur verborgen, wo er jetzt angekommen ist. Höchstwahrscheinlich hat er vor seiner Zeit für die AfD ja unter Pseudonym für die NPD geschrieben. Er leugnet das zwar, aber er klagt zwar sonst gegen alles, aber dagegen hat er noch nie geklagt, dass das jemand behauptet hat. Heute ist er weniger auf großen Demos unterwegs, aber interessant ist sein Buch zu lesen. Dort schwelgt er geradezu in Machtergreifungs- und Deportationsfantasien gegen Ausländer. Da sagt er wirklich, dass dann Grausamkeiten nötig seien, unschöne Szenen müssten sich dann abspielen, menschliche Härten, aber das sei sozusagen nötig, um Deutschland wieder sozusagen für die Deutschen, für die reinen Deutschen lebenswert und richtig herzustellen wieder. Also da ist auch eine Menge Politkitsch dabei, aber in Konsequenz sind das ziemlich brutale Drohungen am äußersten rechten Rand.
Und der Wähler geht da mit? Der Wähler wird auch immer radikaler?
Na, das weiß man natürlich nicht, was der Wähler denkt, wenn er wählt. Ich vermute nicht, dass die Wähler in einer großen Anzahl in Thüringen, die AfD-Wähler, Rechtsextreme sind, sondern dass sie die AfD wählen, obwohl Björn Höcke an der Spitze steht. Er ist nicht mal besonders beliebt in Umfragen. Also die Partei ist beliebter als er selbst in Thüringen. Aber man wählt die Partei, obwohl Björn Höcke an der Spitze steht. Obwohl es natürlich sicher auch welche gibt, die ihn wählen, weil er an der Spitze steht.
Wir lesen immer wieder vom Machtkampf hinter den Kulissen in der Thüringer AfD. Wo steht die denn jetzt aktuell?
Die Thüringer AfD steht in ihrer äußersten Überzahl hinter Björn Höcke. Also er kriegt ja immer Wahlergebnisse um 80-90%. Wenn es Streit gibt in der Partei, geht es meist um Persönliches, um Machtkämpfe an der Spitze. Natürlich auch Kämpfe um Mandate, denn Mandate bedeuten Geld. Da lässt sich wirklich was holen. Nicht umsonst dauern ja die Listenparteitage immer Tage bei der AfD. Aber es gibt sozusagen auch eine ganz kleine Opposition, in Anführungsstrichen möchte ich es mal sagen, sozusagen die alternative Mitte. Das sind Leute, die Kontakte zur CDU suchen, die auch mal irgendwann in eine Koalition gehen möchten. Die haben aber faktisch in der Thüringer AfD überhaupt keine Erfolge, die bekommen keine Listenplätze, die werden auf Parteitagen ausgebuht. Also da ist, von denen ist nicht viel zu erwarten in der Thüringer AfD. Und Höcke selbst sagt ja auch, sein Ziel sei erst erreicht, wenn er 51% hat für die AfD. Er hält nichts von Kompromissen. Und das ist ja sozusagen eigentlich der Alltag der Politik in einer bürgerlichen Gesellschaft. Also die Thüringer AfD steht im Großen und Ganzen politisch hinter Björn Höcke.
Würden Sie auch so weit gehen zu sagen, dass die Bürgerlichen in der Partei in Thüringen den Kampf gegen die Destruktiven verloren haben?
Den haben sie schon lange verloren, würde ich sagen. Ja, also die Thüringer AfD steht stramm rechts da.
Henry Bernhardt, Korrespondent in Thüringen beim Deutschlandradio. Vielen Dank. Die AfD im Osten ist also auf der Überholspur. Sie überholt die etablierten Parteien und nimmt ihnen Stimmen ab. Sie überholt aber auch sich selbst, indem sie immer weiter auslotet, was geht und was nicht, was gerade noch so gesagt werden kann. Überholen, lernen wir beim siebten Sinn, kann aber ein riskantes Manöver sein. Noch gefährlicher wird es, wenn man sich auf eine spiegelblanke Fahrbahn begibt und sich aufs Glatteis führen lässt.
Fahrten ohne freie Sicht sind verkehrsgefährdend. Nach dem Start das Gebläse einschalten und den Gebläsestrahl auf die Frontscheibe richten. So wirkt man noch am besten dem Beschlagen oder Vereisen der Windschutzscheibe entgegen. Höfliche Fahrer lassen auf engen und winterlichen Straßen den bergauffahrenden Vorrang, weil bei einem Stopp das Anfahren schwierig ist. Glatteis und zu hohes Tempo sind im Winter die häufigsten Unfallursachen. Bei Glatteis hilft nur die Reduzierung der Geschwindigkeit vor der Kurve. Gefühlvoll stotterbremsen, damit das Fahrzeug lenkbar bleibt. Wer vor dem Abbiegen nicht das Tempo drosselt, kommt schnell in Gefahr, in einer der Spurrillen wegzuschleudern. Glatte Nebenstraßen werden im Winter oft unterschätzt.
Übermorgen konstituiert sich der Hessische Landtag und dann werden zum ersten Mal auch Abgeordnete der AfD in Wiesbaden Platz nehmen und im Landtag möglicherweise sogar einen der Vizepräsidenten stellen, was der AfD im Bundestag bislang nicht gelungen ist. Alle Kandidaten fielen dort durch bei der Wahl. Aber auch in Hessen gibt es Abgeordnete, die kritisch beäugt werden. Zum Beispiel Martin Hohmann, der allen Abgrenzungsbeteuerungen zum Trotz bei einem Bürgerdialog in Fulda die Identitären lobte unter tosendem Applaus. Nachher will er das dann nicht so gemeint haben. Vorhin haben wir schon gehört bei Andreas Speit über einige Verbindungen der Hessen AfD zur neuen Rechten. Nun schildert uns unser landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter, was der Einzug der AfD in Wiesbaden ganz praktisch bedeutet.
Zwei Wochen lang wurde der Plenarsaal des Hessischen Landtags umgebaut. Nach der Landtagswahl musste Platz geschaffen werden für 27 zusätzliche Abgeordnete, darunter die komplette neue AfD-Fraktion. Nicht ganz überraschend wird sich die Alternative für Deutschland im Plenum jetzt ganz rechts außen wiederfinden. 19 Abgeordnete werden dort ihre Sitze beziehen. Den ungeliebten Platz neben der AfD wird gezwungenermaßen die FDP einnehmen müssen, da die CDU im Halbrund lieber neben ihren Koalitionspartner, die Grünen, rückt. Dass er und seine Kollegen im Landtag wie Schmuddelkinder behandelt werden könnten, damit rechnet Rainer Rahn, zuletzt AfD-Spitzenkandidat im Wahlkampf, fest.
Wir gehen davon aus, dass es so ist. Wir kennen das ja nicht anders. Es ist ja jetzt nicht der erste Landtag, in den wir einziehen.
Neben der räumlichen Distanzierung haben die schon im Landtag vertretenen Fraktionen noch einige Änderungen in der Geschäftsordnung verankert, die der AfD das parlamentarische Leben schwer machen könnten. So können in Ungnade gefallene Präsidiumsmitglieder zukünftig von einer Mehrheit von 2/3 des Landtags abberufen werden. Wer sich verletzend oder ungebührlich äußert, bekommt eine Rüge. Und um Debatten abzukürzen, wird erwogen, auf umstrittene Anfragen gesammelt zu antworten, statt wie bisher einzeln. Letztendlich weiß aber niemand von den etablierten Fraktionen, wie die Alternative für Deutschland im Hessischen Landtag auftreten wird. Die AfD-Führung selbst gab sich bisher betont bürgerlich konservativ. Gab es völkische oder rechtsradikale Ausfälle in der Partei, wie den Facebook-Eintrag der AfD-Hochtaunus-Kreis gegen Journalisten, so distanzierte sich die Parteispitze in der Regel schnell davon. Landessprecher Klaus Herrmann versprach nach der Wahl:
Die demokratische Linke ist genauso zu akzeptieren und akzeptabel wie eine demokratische Rechte. Abgrenzen muss man sich nur gegen die Extremen. Und das tun wir auch eindeutig.
In den Landtag einziehen wird auch der 44 Jahre alte Andreas Lichert aus Bad Homburg. Lichert sympathisiert offen mit der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften identitären Bewegung. Der Sprecher des Landesvorstands Robert Lambrou nimmt seinen Parteifreund trotzdem in Schutz.
Ich denke, dass die Partei 3 wesentliche Strömungen hat. Das sind die Nationalliberalen, das ist die Parteimitte, zu der ich mich zähle, und das sind die Nationalkonservativen, zu denen ich auch Andreas Lichert zähle. Und die Partei ist nur komplett mit all diesen 3 Strömungen.
Lambrou gilt seinerseits als Favorit auf den Posten des AfD-Fraktionschefs im Landtag. Spitzenkandidat Rainer Rahn, der im Wahlkampf zeitweise lustlos wirkte, wird haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. Im Abseits könnte sich dagegen die 41 Jahre alte AfD-Landtagsabgeordnete Alexandra Walter wiederfinden. Sie hatte sich auf Facebook lobend über ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS geäußert. Eine überzeugende Distanzierung war bisher nicht von ihr zu hören. An ihrem ersten parlamentarischen Arbeitstag könnte ihr deshalb schon der Ausschluss aus der AfD-Fraktion drohen.
Nun haben wir vorhin gehört von einigen prominenten Fällen in Hessen, wie Andreas Lichert mit seinen Verbindungen zum Vordenker der neuen Rechten, Götz Kubitschek, und dem Institut für Staatspolitik. In der Berichterstattung schauen wir allerdings oft erstmal auf die Spitze der Bundespartei, zum Beispiel auf Alexander Gauland, wenn er auf dem Bundesparteitag im Juni davon sprach, dass ein ganzes System, ein ganzer Apparat weg müsse, was man ja durchaus als Aufruf verstehen darf zum Umsturz oder wenigstens als den Wunsch danach, oder wenn der Spitzenkandidat aus Thüringen, Björn Höcke, von dem heute Abend schon öfter die Rede war, die Kanzlerin als Diktatorin verunglimpft. Melanie Ammann beobachtet für den Spiegel die AfD. Sie hat das Buch geschrieben, Angst für Deutschland, die Wahrheit über die AfD, wo sie herkommt, wer sie führt, wohin sie steuert. Guten Abend, Frau Ammann. Fernab der Bundesspitze der Partei und den bekannten Gesichtern, wie schaut das aus mit der zweiten Reihe der Abgeordneten? Wie radikal, wie rechts sind die?
Also man findet sowohl bei den Bundestagsabgeordneten als auch bei Landtagsabgeordneten, die man ja oft noch weniger kennt, gerade wenn es nicht das eigene Bundesland ist, da findet man eine Vielzahl an Beispielen für aggressive Äußerungen gegen Minderheiten, gegen den politischen Gegner, gegen insbesondere Muslime, also die wirklich weit über die Grenze des guten Geschmacks hinausgehen. Das würde ich ungern jetzt hier im Einzelnen alles aufzählen, aber da gibt es viele Aufstellungen, also von Baden-Württemberg, also nicht nur im Osten eben, von Baden-Württemberg auch bis über Schleswig-Holstein, also oder Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt viele Beispiele.
Die AfD hat 285 Abgeordnete und gut 30.000 Parteimitglieder. Die sind natürlich fern davon, allesamt besonders rechts oder besonders extrem zu sein. Die Flügelleute sind zum Beispiel auch nicht in der Mehrheit, aber geben sie trotzdem den Ton an.
Die Flügelleute sind schon eine große Gruppe in der Partei, die schon in vieler Hinsicht den Ton angeben, weil sie eben immer wieder weiter vorandrängen im politischen Diskurs. Also sie sind die, die sozusagen neue Tabus brechen, die neue Grenzen überschreiten. Und viele der Nicht-Flügel-Mitglieder oder der anderen aber Mitglieder der Partei, die betreten dann quasi die Pfade, die andere für sie schon freigetreten haben, wenn man so will. Insofern haben sie schon einen erheblichen Einfluss auch auf den Ton, den die Partei setzt.
Man bekommt den Eindruck, die Rhetorik der Rechten wird insgesamt schriller, militanter. Oft geht es dann darum, wir müssen uns verteidigen. Widerstand, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, sagt Björn Höcke zum Beispiel. Viele, auch Aussteiger aus der Partei, beklagen einen Meinungskorridor, der immer enger wird. Sie schreiben, der Kampf gegen Rechtsaußen wird nun zur Überlebensfrage der AfD. Inwiefern?
Nun, jetzt, das habe ich ja geschrieben vor der Entscheidung des Verfassungsschutzes, die Partei etwas genauer ins Visier zu nehmen, aber schon im Prinzip seit geraumer Zeit muss die AfD sich eben die Frage stellen, ist sie bereit dazu, die extremsten Fälle in den eigenen Reihen zu marginalisieren und herauszudrängen, damit eben die Gemäßigten, die Sie eben zu Recht erwähnt haben, auch die Möglichkeit haben, sich mit demokratischen Mitteln im normalen demokratischen Diskurs zu entfalten. Und also das ist eine Frage, die sich letztlich jedes AfD-Mitglied stellen muss. Will ich in einer Partei weiter mitmachen, die jemanden wie Björn Höcke eben als Führungsfigur hat und als tonangebenden Menschen, als Anführer eines Landesverbandes, als Spitzenkandidat für eine Landtagswahl? Oder sagt man sich, das ist nun doch nicht meine AfD? Also im Prinzip bräuchte es so eine Art Aufstand der Anständigen in der Partei, die irgendwie sagen, das ist jetzt doch nicht unsere Partei. Aber bisher sehe ich den nicht und ich habe eher den Eindruck, dass auch gerade von der Parteiführung eher der Wunsch besteht, die Anhänger von Höcke mitzunehmen und das Wählerpotenzial, das er anspricht, auch am rechten Rand gezielt einzubinden.
Nun wird die AfD insgesamt zum Prüffall. Könnte das die Partei zur Auseinandersetzung mit sich selbst zwingen oder könnte das umgekehrt sein, dass dieser Prüffall einigen in der Partei in die Hände spielt und sie sich dann mit diesem Stempel schmücken?
Ich habe den Eindruck, dass die Einstufung als Prüffall die AfD nicht wirklich zum Nachdenken bringen wird oder zum Umschwenken. Weil zumindest wenn man die öffentlichen Verlautbarungen der AfD sieht und wenn man sich auch unterhält mit Parteivertretern, was ich jetzt in den letzten zwei Tagen zu dem Thema gemacht habe, dann hört man dann doch mit viel Spott und Häme über die Sicherheitsbehörden ausgegossen, von wegen, da habt ihr jetzt monatelang geprüft und das Ergebnis ist, wir sind ein Prüffall. Das ist doch lächerlich. Und das zeigt im Prinzip, dass die nichts gegen uns in der Hand haben. Und das zeigt, dass die sich auch nicht trauen, eigentlich da uns mehr sozusagen zu geben. Und wir haben ja auch nichts zu verbergen. Das ist natürlich schon die Haltung der AfD. Das ist auch, die sagen, wir sind natürlich völlig im Rahmen des Verfassungsbogens. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich diese Appellfunktion, die vielleicht auch der neue Präsident des Verfassungsschutzes damit bezweckt, ich glaube nicht, dass die erreicht wird.
Wären denn die Kräfteverhältnisse in der AfD heute andere, wenn die Verfassungsschützer schon früher eingegriffen hätten?
Also wenn man sieht, wie die drohende Beobachtung in einzelnen Bundesländern, als die Debatte sozusagen anfing, wie das die Partei elektrisiert und verändert hat, dann glaube ich schon, dass es mit der Einstufung der gesamten Partei als Verdachtsfall schon eine ganz andere Wirkung auf die Partei hätte, weil sie eben auch in ihren Reihen viele Leute hat, die im Beamtenverhältnis sind und auch überhaupt, weil man dann doch dieses Stigma fürchtet, auch gerade bei den gemäßigten bürgerlichen Wählern. Also als die Debatte um Verfassungsschutzbeobachtung jetzt im Sommer nochmal richtig Fahrt aufnahm, auch im Zusammenhang mit diesen Chemnitz-Vorfällen, da hat ja dann auch die Partei ziemlich schnell so Gremien eingerichtet, endlich mal das erste Mal Strukturen geschaffen, um Leute, die wirklich jenseits des demokratischen Konsenses agieren, gerade auf Landes- und lokaler Ebene, dass die entschieden aus der Partei rausgedrängt werden sollen. Das war aber das erste Mal, dass eben so ein Gremium eingerichtet wurde. Und insofern glaube ich, dass tatsächlich die Einstufung als Verdachtsfall schon eine einschneidendere Wirkung auf die AfD gehabt hätte als nur als Prüffall.
Zu Beginn der Sendung haben wir gehört, der Prüffall könnte die AfD in ihren Wachstumschancen beeinträchtigen. Kurz zum Schluss, wie ist da Ihre Prognose?
Ich rechne nicht damit. Also ich glaube nicht, dass das jetzt, dass die Einstufung als Prüffall dann nennenswert etwas verändern wird, gerade in den ostdeutschen Bundesländern.
Melanie Ammann vom Spiegel, vielen Dank. Ihr Buch Angst für Deutschland ist bei Drömer erschienen. Die AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber hat es am Rande der Frankfurter Buchmesse im Herbst einmal so beschrieben. Bei der AfD ginge es zu wie in einer Sekte. Da überböten sich die Mitglieder in immer neuen Provokationen, die immer weiter recht sein müssten, um der Basis zu gefallen und um sich vom Vorwurf zu befreien, ja doch irgendwie zu den Etablierten zu gehören. Vor diesem Hintergrund darf und muss da in einen Alexander Gauland wohl Personen, die den Hitlergruß zeigen, ungefährlich nennen. Dabei geht von der AfD selbst immer mehr eine Gefahr aus, die die Geheimdienste nun benannt haben. Bitte rechts ranfahren, Verfassungskontrolle für die AfD. Unser Thema heute beim Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.